Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Entwicklungskünstler, der Podcast für Inspiration, persönliche Entwicklung und die volle Entfaltung deines Potenzials. Ich bin Melanie Ladu und wir freuen uns sehr, dass du heute wieder dabei bist, denn heute habe ich Eliav Danz im Interview. Wir machen ja diesen Podcast gemeinsam und wir dachten, vielleicht interessiert es euch, was so unsere Geschichte ist hinter dem Ganzen und die Motivation und die Gründe, warum wir diesen Podcast machen. Und dazu, weil wir zu zweit sind, werden wir uns einfach gegenseitig interviewen. Darauf freue ich mich total sehr und ich würde euch den Eliav einfach gerne mal vorstellen. Eliav Danz ist ein Mensch, der sich gleichermaßen durch ein großes Herz, aber auch durch einen reflektierten Verstand auszeichnet. Schon als kleiner Junge machte er sich viele Gedanken über verschiedene Aspekte und Konsequenzen des Lebens. Im Umgang mit Menschen, der sich durch den christlichen Wert der Nächstenliebe auszeichnet, entfaltet sich Eliavs sonniges und freundliches Gemüt. Dass sein Herz für die Gemeinschaft und den Menschen an sich schlägt, beweist er täglich in seiner Arbeit als Krankenpfleger in der Herzchirurgie. Im Interview erfährst du, wie seine christlich geprägte Familie ihm bis heute dazu verhalf, eine gute Balance zwischen Demut und gesunden Egoismus zu finden. Eliav erzählt, wie er über sein persönliches Interesse am Thema finanzielle Freiheit tiefer in den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung eingetaucht ist. Er erklärt, wie wichtig das eigene Mindset für den persönlichen Erfolg ist und wie sich dort manchmal so jeder im Weg stehen kann. Am Ende enthüllt er die spannenden Zusammenhänge, warum er einen Podcast startet, was dabei unsere Zuhörer in Zukunft erwartet und welche Vision er noch in seinem Leben verfolgt. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich mich von dir heute interviewen lassen darf.
Ja, irgendwie war eine ganz andere Situation. Aber das wissen ja die Zuhörer noch nicht, weil wir ja eigentlich immer diejenigen sind, die Fragen stellen und nicht diejenigen, die antworten. Und das ist heute in der ersten Folge einfach mal anders. Was machst denn du so gerade? Was machst du dein Leben im Moment aus?
Was macht mein Leben im Moment aus? Also beruflich bin ich Vollzeit als Krankenpfleger auf einer Intensivstation tätig. Und sonst ein großes Projekt, was ich gerade derzeit nebenbei mache, ist einen Podcast mit dir zu starten.
Richtig.
Das zehrt einen großen Teil meiner Freizeit, den ich aber gern dafür investiere. Und das sind so die Sachen, die ich so tätigkeitstechnisch zurzeit mache.
Du bist Krankenpfleger. Wie kam es denn zu der Entscheidung, deine Ausbildung in dem Bereich zu machen? Kannst du da mal ein bisschen erzählen, wie es dazu kam?
Eigentlich gar nicht so klassisch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie immer dachte, ich will Krankenpfleger werden oder so. Es gibt ja auch viele, die sagen so, ich will mich irgendwie sozial engagieren oder irgendwas mit Menschen machen und werde deswegen Krankenpfleger. Bei mir war es eigentlich so, es hatte sich quasi mehr aus Zufall ergeben. Also ich hatte quasi eine Zeit, also ich habe Abitur gemacht, habe dann für ein halbes Jahr ein Praktikum gemacht und danach hatte ich so ein bisschen Luft und wusste nicht so richtig, wohin. Und dachte dann, okay, du musst dich aber erstmal auf irgendwie was bewerben, dass du irgendwie so ein bisschen was in der Hand hast. Und ich hatte schon mal überlegt, ob ich irgendwie in den medizinischen Bereich gehen möchte irgendwie. Und das war zumindest so eine Schnapsidee, die ich in dem Moment hatte. Und dann dachte ich, ach komm, du bewirbst dich mal einfach auf Krankenpflegeschulen und hast dann irgendwie erstmal so ein bisschen was in der Hand und irgendwie so ein paar Bewerbungen geschickt und hängst irgendwie nicht ganz im luftleeren Raum. Und darüber habe ich dann an mehrere Krankenpflegeschulen eine Bewerbung geschickt und wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht mal so richtig, was ein Krankenpfleger macht. Mhm. Also, und habe dann, ich weiß noch genau, Mitte März 2015 habe ich meine Bewerbung abgeschickt und habe dann die Möglichkeit bekommen, direkt zum 1.4.2015, also 2 Wochen später, die Ausbildung anzufangen. Bin dafür auch noch innerhalb dieser 2 Wochen umgezogen, knapp über 100 Kilometer in eine andere Stadt. Und bin halt irgendwie so ins kalte Wasser gesprungen, weil ich dachte, okay, wenn das jetzt so spontan klappt und sich die Tür so in der Form für mich öffnet, gehst du einfach mal durch und guckst, was da passiert. Genau. Und jetzt bin ich dabei geblieben und arbeite, wie gesagt, jetzt weiterhin als Krankenpfleger.
Wann hast du dann deine Ausbildung abgeschlossen?
Meine Ausbildung abgeschlossen habe ich letztes Jahr im März, also im März 2018. Und dann habe ich mir ein genau, einen Monat pausiert und dann im Mai angefangen. Bin wieder in eine andere Stadt gezogen, nach Köln, wo ich jetzt wohne, und habe dann dort angefangen zu arbeiten.
Wow, also es ist ein total spannender Job. Also Elia fand mir auch schon immer mal wieder so zwischendurch von irgendwelchen speziellen Fällen oder Erlebnissen erzählt, die wirklich, wenn man irgendwie solche Serien guckt wie Grey's Anatomy oder so ähnlich, so denkt, boah, das ist ja ein Quatsch dagegen. Es geht ganz schön ab und es geht wirklich darum, auch Menschenleben zu retten. Du arbeitest ja auch auf der kardiologischen Intensivstation.
Und ja, also kardiochirurgisch, das ist nochmal so ein bisschen unterteilt für den, der da keine Ahnung von hat, also für, da nicht in der Materie arbeitet, ist wahrscheinlich fast das Gleiche, weil es beschäftigt sich beides mit dem gleichen Organ, aber also ich arbeite in der Herzchirurgie, genau.
Okay, also die Patienten, die du betreust, sind alles Menschen, die am Herzen operiert wurden und da geht es wahrscheinlich schon oft um Leben oder Tod einfach.
Ja, es ist auf jeden Fall so, dass... Also genau, die Patienten bei uns, viele Patienten bei uns waren halt kurz davor eine Herz-Lungen-Maschine. Das heißt, deren Herz hat nicht gearbeitet und nicht geschlagen. Auch eine Vorstellung, wenn man sich das bei einem selber vorstellt, die erstmal so sehr abwegig und sehr krass ist. Genau, man sieht dann auch wirklich auf diesem Monitor, wo halt die ganzen Vitalparameter angezeigt werden, dass halt das Herz nicht schlägt für dann die Zeit, wo sie an der Herz-Lungen-Maschine angeschlossen sind. Ja, danach kommen die Patienten halt direkt zu uns auf die Station. Unsere Aufgabe ist es dann erstmal, genau diesen sehr instabilen Kreislauf des Menschen wieder zu stabilisieren und ihn dann halt möglichst schnell wieder möglichst fit zu machen. Ja, das geht natürlich auch mit einem hohen Maß an Verantwortung und unterschiedlichen Tätigkeiten einher, die man schon sehr gewissenhaft ausführen muss, damit jetzt halt der Patient möglichst gutes Outcome hat, weil man da wirklich mit halt wenigen Komponenten halt schon den Kreislauf, die Beatmung und alles Mögliche steuert, Dinge, die ja doch nicht ganz unwesentlich sind für den Menschen, genau, und so. Und natürlich gibt es ja auch immer wieder Sachen, die, wo es dem Patienten ganz schlagartig schlechter geht und wo man dann entsprechend agieren muss. Und genau, das ist so ein Großteil meiner Aufgabe auf der Arbeit.
Boah, klingt total spannend. Sag mal, es gibt jetzt bestimmt den einen oder anderen Zuhörer, der denkt sich jetzt bestimmt, der hat doch bestimmt schon mal jemand das Leben gerettet, oder? Wenn du dann die erste Person bist, die da ist, wenn ein Mensch kollabiert, hast du da schon mal so eine Erfahrung gemacht, dass wegen dir ein Menschenleben gerettet wurde?
Weiß ich nicht. Also ich setze mich da auch nicht so in den Fokus, dass ich irgendwie denke, wow, ich habe jetzt das Menschenleben gerettet. Ich habe bestimmt schon an der einen oder anderen Stelle dazu beigetragen, dass auch Leute überlebt haben, wo es sehr kritisch aussah, das auf jeden Fall. Aber bei uns ist es so, wir arbeiten halt sehr eng in einem sehr engen großen pflegerischen Team, wo man sich sehr viel unterstützt und auch in einem Ärzteteam, was da so sehr, was immer irgendwie verfügbar ist. Und ich würde eher sagen, das ist so eher so ein Gemeinschaftsprojekt und ist jetzt nicht so, dass ich mit meiner alleinigen Heldentat irgendwie was Großes vollbracht hätte, aber ich habe auf jeden Fall auch schon in sehr kritischen Situationen dazu beigetragen, dass Menschen dann halt diese kritischen Situationen überstanden haben und in dem Fall nicht gestorben sind. Das schon.
Wow, finde ich echt, echt toll. Was motiviert dich, weil wenn du jetzt gesagt hast am Anfang, es war eher so zufällig, dass du in diesen Beruf reingeschlittert bist und am Anfang vielleicht gar nicht so wusstest, was auf dich zukommt. Jetzt war auch weiterzumachen. Was gefällt dir an dem Job?
Also für mich ist Nächstenliebe ein ganz großer Wert und irgendwie Leuten einfach meinem Nächsten oder mein Umfeld halt zu unterstützen. Und das ist halt ein Wert, den ich da sehr stark ausleben kann. Ich erinnere mich auch noch zum Beispiel genau an eine Situation oder einen Einsatz in der Ausbildung. Also man arbeitet in der Ausbildung in unterschiedlichen Fachbereichen. Und ein Fachbereich, der mir auch sehr gut gefallen hat in der Ausbildung, war die Onkologie zum Beispiel. Dieser Einsatz hat mich, glaube ich, auch sehr gut geprägt. Also für alle, die nicht wissen, was Onkologie ist. Onkologie sind halt krebserkrankte Menschen, also Menschen, die halt Chemotherapien bekommen und sowas. Und die halt werden halt in dem Rahmen der Onkologie bzw. Hämatologie behandelt. Und das waren halt Menschen, denen es wirklich ziemlich schlecht geht. Also jeder, der schon mal irgendwie mit Leuten zu tun hatte, die eine Chemotherapie bekommen haben oder irgendwie mit so einer Erkrankung zu tun haben, wissen, dass es den Leuten in der Regel wirklich richtig schlecht geht, die auch oft schon als Perspektive haben, dass ihr Leben irgendwie früher oder später auch vorbei ist oder das Lebensende abzusehen ist. Und dass diese Menschen einfach dadurch, dass man sich bemüht hat, denen wirklich zu helfen und ja, wirklich für die da war und die gemerkt haben, so, hey, der kümmert sich um mich, der sorgt irgendwie dafür, dass es mir in dieser kleinen Situation so ein Stück weit besser geht und ich bin irgendwie nicht alleine. Und einfach dieses Feedback, was man da von den Menschen bekommen hat, das hat mich in dem Fall sehr, sehr stark geprägt, auch ja, für den weiteren Verlauf meiner Ausbildung und ja, auch dahingehend, dass ich jetzt weiter derzeit in dem Beruf arbeite.
Ja. Wow, finde ich echt, echt super. Schön, dass es euch gibt, dass ihr diese Arbeit macht in der Pflege, weil alle wissen ja, dass es ein nicht so einfacher Job ist. Du arbeitest ja auch in 3 Schichten, auch nachts und ja, und du bist auch echt jung, im Gegensatz zu mir, auf jeden Fall ein paar Jahre jünger. Wie alt bist du jetzt?
Stand jetzt bin ich 22.
22, Wahnsinn, okay. Also das finde ich schon so viel Verantwortung für so einen jungen Menschen und dass du daran wachsen kannst, finde ich echt super. Du hast jetzt den Wert Nächstenliebe erwähnt. Also wenn man diesen Begriff so hört, dann geht es ja auch oft oder vielen Menschen fällt dann auch so ein christlicher Rahmen ein. Also Nächstenliebe ist ja auch ganz stark geprägt einfach von Jesus. Und hat das irgendwie mit deinem Leben zu tun? Spielt Jesus eine Rolle in deinem Leben?
Tatsächlich schon. Also ich bin erstmal grundsätzlich, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Sohn, also mein Vater ist Pastor, bin der Sohn, Pastorssohn und dadurch sind allgemein das Christentum, das Lesen in der Bibel und auch christliche Werte, wie zum Beispiel der Wert Nächstenliebe, ja, haben durchaus mein ganzes Leben schon geprägt und waren schon immer ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Genau, und das sind auch Werte, die ich ja, die ich damals so quasi mit in die Wiege gelegt bekommen habe und die ich bis heute zu 100% so vertrete und wo ich mich voll und ganz mit identifizieren kann.
Welche Werte sind das noch außer Nächstenliebe? Wie wurde so dein Elternhaus oder hat dich dein Elternhaus geprägt dadurch, dass dein Vater Pastor ist? Welche Werte sind noch wichtig gewesen?
Ja, also eigentlich ich finde so 2 so Schlüsselwerte sind es. Der eine davon ist halt die Nächstenliebe, so der Umgang mit den Menschen, sowohl halt auch innerhalb der Familie. Also ich bin in einem, würde ich sagen, sehr schönen Elternhaus, einem sehr liebevollen Elternhaus aufgewachsen. Genau, wir waren zu 5 zu Hause, ich habe noch 2 Brüder. Genau, und das hat sich sowohl innerhalb der Familie als auch nach außen hin gezeigt, würde ich sagen. Also dieser Wert Nächstenliebe und dass es halt einfach wichtig für uns war. Und der zweite Wert, der mir, glaube ich, so ganz wichtig aus dieser Zeit, der mir halt so mitgegeben wurde und der für mich heute auch so eine wichtige Rolle spielt, ist so ein bisschen die Demut. Also ich meine das jetzt überhaupt nicht in irgendeiner Form überheblich, darum geht es überhaupt nicht, aber einfach sich selbst manchmal, also gerade im christlichen Glauben geht es ja darum, so ein bisschen den Fokus auf Jesus, auf Gott zu richten und sich selbst vielleicht nicht ganz so krass oder ganz so stark in den Mittelpunkt zu setzen. Ja, das ist halt gerade in Bezug auf mein Glaubensleben, also mein Glaube ist mir bis heute nach wie vor sehr wichtig, aber genau, in Bezug darauf ist es halt für mich ein sehr wichtiger Wert, aber auch in Bezug auf irgendwie meinen Umgang irgendwie mit anderen Menschen oder wie ich darüber nachdenke, wie ich mit anderen interagiere oder so, dass ich ja selber manchmal versuche, mich dann nicht zu sehr irgendwie in den Mittelpunkt zu setzen oder es ist ja nicht so ein Versuchen, sondern dass ich mich auch selber gar nicht so wichtig nehme, vielleicht auch, weil ich es halt so früh in die Wiege gelegt bekommen habe. Mhm. Genau, führt am anderen Ende vielleicht auch manchmal dazu, dass ich bisschen zu passiv bin und zu sehr irgendwie an andere Leute anpasse. Das kann natürlich auch sein, also die Seite der Medaille gibt es ja auch. Aber trotzdem, im Grundsatz würde ich sagen, ist es für mich so ein Wert, der für mich ganz wichtig ist, dass ich mich nicht als den Mittelpunkt der Welt sehe und irgendwie in den Fokus von allem setze.
Vielleicht auch einfach mal das eigene Ego ein bisschen runterschrauben und sich nicht selber für das Zentrum der Welt zu sehen, finde ich eigentlich sehr sympathisch. So, man merkt es auch, wenn du sprichst, ja, dass du die Gemeinschaft auch immer mit auf dem Schirm hast, sage ich jetzt mal, und nicht nur ich, es geht nur mich und mich darzustellen und so weiter. Davon gibt es ja auch genug Menschen auf der Welt.
Das stimmt, wobei ich zum Beispiel finde, also um nochmal so die Kehrseite der Medaille, sag ich mal, so ein bisschen zu erwähnen, dass es durchaus auch ein gesunder Egoismus, solange es halt im Rahmen bleibt, total gut ist und super seine Berechtigung hat. Also ich will da jetzt überhaupt nicht sagen, dass irgendwie ich die Wahrheit in meinem Wert gefunden habe und irgendwie mich da irgendwie herausstellen, sondern ich glaube, es muss halt immer alles so ein bisschen im Verhältnis bleiben. Und man muss immer bei allem so ein bisschen die Waage finden. Und wenn man jetzt sagt, ich nehme mich für total unwichtig und opfer mich da irgendwie für alle super auf, dann führt das auch zu nichts oder führt schon zu was, aber nicht dazu, dass man irgendwie glücklich ist oder dass man irgendwie Energien tanken kann, sondern es ist, glaube ich, immer wichtig, dass es sich alles so ein bisschen die Waage hält. Aber ich glaube, jeder hat so ein bisschen, wenn man jetzt, sag ich mal, diese Werte Egoismus und Demut nimmt, hat jeder so vielleicht so ein bisschen was, wo er tendenziell eher hintendiert, aber trotzdem muss man einfach gucken, genau, dass alles in dem richtigen Rahmen bleibt.
Wow. Ja, finde ich auch. Diese Meinung teile ich definitiv. Also so ein bisschen gesunder Egoismus ist auf jeden Fall wichtig. Danke. Magst du noch ein bisschen von deiner Kindheit erzählen? Wie warst denn du so als kleiner Junge? Jetzt bist du ja schon erwachsen, aber wenn du so in deine Kindheit zurückblickst, jetzt ohne den Fokus auf deine Familie, sondern du selber warst ein fröhliches Kind, hattest du irgendwelche besonderen Begabungen oder Hobbys?
Hatte ich besondere Begabungen oder Hobbys? Ich glaube, so außergewöhnlich war ich gar nicht. Also ich habe, ich weiß noch genau, also ich habe, war tendenziell eher so ein bisschen schüchterner, ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen ängstlicher als Kind. Also ich weiß noch, ein Bruder zum Beispiel von mir, der war immer so super der Kämpfer und der ist irgendwie mit 2 schon auf das höchste Klettergerüst geklettert und alle dachten, wow, als 2-Jähriger, hoffentlich kommt er da heile wieder runter, so ungefähr. Und das war ich gar nicht, sondern ich war eher so ein bisschen so schüchtern und so ein bisschen auch vielleicht an vielen Stellen sehr bedacht. Aber ich habe mir gerade rückwirkend an manchen Stellen, finde ich, schon mal manchmal als Kind echt abgefahrene Gedanken gemacht. Ich weiß auch genau, kurz bevor ich in die Schule gekommen bin, also ich bin mit 6 eingeschult worden, musste also, wahrscheinlich war ich auch irgendwie gerade 6 geworden oder so vom Alter her, da habe ich mir noch gedacht, okay, ich komme jetzt bald in die Schule, dann werde ich ja lesen lernen. Und wenn ich lesen lerne, dann bin ich ja hinterher gezwungen, immer wenn irgendwo was steht, das auch zu lesen. Und ob ich einfach, und also ich habe mir quasi, habe mir direkt, also ich, nicht, dass ich nicht lesen lernen wollte, aber ich habe mir direkt darüber Gedanken darüber gemacht, was hat das Lesen lernen denn für eine Auswirkung auf mich? Weil irgendwie war es früher so, man ist irgendwo langgekommen und da stand irgendwas, man hat immer gefragt, die Eltern, was steht da, was steht da? Und ja, und das war irgendwie so ein Gedanke, so wo ich manchmal dachte, so was habe ich mir eigentlich für komische, krasse Gedanken als 5- oder 6-Jähriger gemacht. Und,
Wahnsinn, dass du dich daran überhaupt erinnerst.
Doch, das ist irgendwie zumindest so eine prägende Situation, so ein prägender Gedanken, den ich glaube ich früher an niemanden, also gar nicht geteilt habe oder so. Also ich glaube, ich habe das niemandem erzählt, aber so irgendwie so ein prägender Gedanke, der heute hängen geblieben ist bei mir.
Ja. Also machst du ja heute auch noch über die Dinge, die dir passieren und die du lernst und die dir widerfahren, auch immer Gedanken über die Konsequenzen.
Ja, also ich glaube, ich bin jemand, der sehr viel sowohl seine eigenen Gedanken als auch seinen Einfluss auf seine Mitmenschen sehr an sehr vielen Stellen reflektiert. Und das hatte ich vielleicht als Kind auch schon auf einer anderen Ebene auch so ein bisschen.
Ja, spannend. Hatte das dann auch irgendwie Einfluss auf deine Berufswünsche als Kind? Was wolltest du werden, als du klein warst?
Ja, also der allererste Berufswunsch, den ich hatte, das ist, glaube ich, so ein Klassiker, dass man irgendwie das werden will, was der Vater wird. Also ganz am Anfang wollte ich irgendwie mal Pastor werden. Aber dann später, als ich dann, ich glaube, das war so mit 9, 10 oder so, vielleicht 8, 9, 10, irgendwie in dem Alter, wo ich dann mir so ein bisschen überlegt habe, was willst du denn irgendwie selber werden und losgelöst von den Eltern. Da wollte ich lange immer Polizist werden. Und ich hatte als Polizist auch irgendwie so, ja, immer so halt so den Eindruck, was ist ein Polizist? Das ist halt jemand, der trägt irgendwie Verantwortung, da können andere sich drauf verlassen und der ist irgendwie auch für sein Umfeld da und beschützt die vielleicht auch oder sonstiges. Und das war irgendwie für mich so ganz wichtig und deswegen wollte ich lange Polizist werden. Ich glaube, ich bin auch ein paar Mal an Karneval als Polizist gegangen.
Okay, du kommst ja aus einer Region, wo Karneval ganz groß gefeiert wird. Du lebst ja jetzt in Köln.
Jetzt lebe ich in Köln, aber erst seit letztem Jahr, genau. Ah, okay. Aber ich habe vorher auch schon mal in der Kölner Region gewohnt und genau, also da auch schon in mehreren Orten, wo Karneval doch ein großes Thema ist.
Ah ja, Gut.
Man darf hier auch nicht Fasching sagen, es ist Karneval.
Okay.
Wenn man die Kölner fragt.
Ich versuche es mir zu merken. Bei uns hier im Süden ist es immer schwierig. Die einen sagen Fasnet und die anderen sagen Fasching und die anderen sagen wieder was anderes. Also ich bin ja immer vorsichtig. Okay, ja. Und wieso bist du dann nicht Polizist geworden?
Wieso bin ich nicht Polizist geworden? Also das war der Wunsch, den ich hatte, als ich, wie gesagt, noch relativ jung war.
Mhm.
Und dann war ich in, war ich später in so einer Phase, wo ich, wann hat die bei mir angefangen? So mit 14, 15? Würde man sagen, mit 15 war sie ziemlich stark da. Zu dem Zeitpunkt hatte ich quasi eine Freundin, die ein bisschen weiter weg gewohnt hat, und ich wollte halt unbedingt irgendwie mit 15 ausziehen und irgendwie was Eigenes machen, so ungefähr, und mein eigenes Geld verdienen und Schule abbrechen und was halt irgendwie mal alles einmal dazugehört. Ich glaube, es hat meine Eltern auch viele Diskussionsabende gekostet. Und und ich glaube, das war für mich so ein bisschen der Auslöser dafür, dass ich dann in dem Moment angefangen habe, mich so konkreter mit meiner Berufswahl zu beschäftigen und gucken, was ich möchte ich machen. Und weiß gar nicht mehr, da war Polizist auf jeden Fall nicht so ein Thema. Es war aber so, dass ich mich eigentlich ab dem Zeitpunkt kontinuierlich da angefangen habe, damit zu beschäftigen, was will ich mal machen, was will ich überhaupt im Leben werden und mich so mit meinen Zielen und wo soll es hingehen für mich beschäftigt habe. Und auch wenn dann irgendwann diese Beziehung gar nicht mehr irgendwie Thema war oder so, dass es für mich ab diesem Zeitpunkt ein ziemlich zentrales Thema war, wo möchte ich irgendwie hin.
Mhm.
Und das hat sich auch eigentlich gezogen, bis, würde ich sagen, so zwei Drittel der Ausbildung auf jeden Fall, dass ich da immer noch dachte so, wo willst du mal hin, was willst du überhaupt machen, und eigentlich sehr orientierungslos war, weil ich hatte die Ausbildung ja eigentlich nur angefangen, weil ich irgendwie weil ich da so reingerutscht bin, hinterher habe ich dann erst so gemerkt, wow, es ist eigentlich ganz cool, was du machst, aber am Anfang bin ich da halt erstmal nur so reingerutscht. Das war jetzt nicht so, dass ich am ersten Tag gesagt habe, so wow, yay, ich werde jetzt Krankenpfleger, sondern es war mehr so ein Prozess. Aber jetzt bin ich so dahingehend an einem Standpunkt angekommen, wo ich merke, ich bin noch nicht auf dem Ende meiner Reise. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo die Reise hingeht, aber ich bin mit dem, wo ich gerade stehe, erstmal sehr zufrieden. Und das ist auch so eigentlich das erste Mal, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, so dahingehend so ein bisschen zufrieden zu sein. Und diesen Zustand genieße ich eigentlich gerade sehr.
Ja, das ist auch wunderschön. Das heißt also, du hast so eine richtige Entwicklungsphase durchgemacht persönlich. Beziehungsweise, wenn ich das jetzt umformuliere, es hört sich sehr stark nach Persönlichkeitsentwicklung an, diese Phase, von der du gerade gesprochen hast. Was waren denn so deine ersten Kontakte? Wie hast du dich da entwickelt, sage ich jetzt mal? Oder wo hast du angefangen?
Kann ich gerne erzählen. Ich überlege gerade, wie alt ich da war. Also auch irgendwann im Teenageralter. Ich weiß aber nicht ganz genau, wie. Ich bin eigentlich im Teenageralter über die Finanzschiene in die Persönlichkeitsentwicklung gekommen.
Aha.
Auch so komisch das klingt. Also ich habe dann über ein paar Umwege, die zwei Bücher, mit denen ich da so ein bisschen reingekommen bin, das Buch Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki in die Hände bekommen. Und auch das Buch Ein Hund namens Money von Bodo Schäfer. Kann ich beide sehr empfehlen, wenn man sich irgendwie mit dem Thema Finanzen beschäftigen will. Und darüber habe ich mich dann, also die habe ich dann gelesen und bin dann darüber erstmal so ein bisschen so in diese Finanzschiene so ein bisschen gekommen und so nochmal so ein bisschen andere Perspektive auf Geld und Finanzen.
Mhm.
Und dann, wenn man irgendwie so ein bisschen weiter im Internet mal guckt und irgendwie da einmal so drin ist, das ist ja auch sehr eng dann doch mit Persönlichkeitsentwicklung gefühlt verwurzelt, dass man da halt so schnell dann in das andere mit reinrutscht. Und das ist so quasi so ein bisschen parallel zu dieser ganzen Berufswahlschichte gelaufen, hat das andere bestimmt sehr stark auch beeinflusst.
Okay, du bist also über das Money-Mindset auf ein auch sonst neues oder weiterentwickeltes Mindset gestoßen. Gibt es da auch Persönlichkeiten, die du nennen kannst, die dich geprägt haben oder womit du dich gerne auseinandergesetzt hast?
In welchem Rahmen jetzt?
Im Bereich Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, gibt es da Menschen, wo du sagst, da hast du einfach eine Weile dran festgehalten und hast dich tiefer rein gearbeitet oder mit beschäftigt?
Also was auf jeden Fall so das erste Mal, wo so Mindset für mich ein Thema wurde oder ich überhaupt drüber nachgedacht habe, ist halt auch rein bezogen auf diese Geldgeschichte, dass halt auch gerade hier, es gibt auch das Buch Denke nach und werde reich von Napoleon Hill. Das ist nur so ein ganz dünnes Taschenbuch, was sich auch so viel mit damit so mit so einem Mindset und sowas beschäftigt. Und das sind so die, auch die ersten Male, wo ich irgendwie Bezug dazu hatte, dass jemand gesagt hat, ja, Mindset ist irgendwie wichtig und darüber nachzudenken, wo willst du dich hinbewegen, wo willst du dich auch geistig hinbewegen und dass du dich bewusst in diese Situation bringst und dass das halt auch dein physisches Leben außerhalb deines Geistes halt auch beeinflusst. Also dass die ganzen Leute, die halt auch ja wirklich dieses Self-Made reichen und so, dass die halt auch sagen, es ist eine ganz starke mentale Geschichte und ja, dass es einfach total wichtig ist, diese ja mentale Komponente, also sich selber quasi dafür offen zu machen, dass man jetzt in Bezug auf Geld, dass man Geld verdienen möchte, Geld haben möchte. Ganz einfach zum Beispiel, wenn ich jetzt denke, alle Reichen sind doof und alle Reichen sind doof, alle Reichen sind nur Gauner, dann sage ich mir selber ja, ich will, alle Reichen sind doof und ich bin ja kein doofer Mensch oder ich bin ja kein Gauner. Also will ich ja nicht reich werden oder will ich ja nicht irgendwie erfolgreich werden oder kann man auf alles Mögliche beziehen. Und das waren so die ersten, meine ersten Berührungspunkte überhaupt mit diesem Thema Mindset und was hat überhaupt die meine Gedanken oder das, was für Gedanken ich mir mache, mit meinem tatsächlichen Leben zu tun und das so direkt in Einklang zu bringen. Aber ich kann jetzt nicht, weißt du, ich kann jetzt gerade nicht irgendwie so ein oder zwei Personen nennen, die mich da super geprägt haben. Genau.
Aber wie gesagt, auf deinem Weg sind ja wahrscheinlich ganz verschiedene Personen begegnet und manchmal weiß man auch schon gar nicht mehr, was jetzt letztendlich irgendwie in seiner eigenen Entwicklung was bewirkt hat. Oft ist es ja so, dass man irgendwie ein Motto aufschnappt oder ein Buch liest oder so und das erstmal irgendwie verstauben lässt und auf einmal wirkt sich's aus auf das eigene Leben, ohne dass man das jetzt direkt in Zusammenhang setzen kann mit dem Ereignis, wo man es zum ersten Mal konsumiert hat oder wie auch immer gelesen oder gesehen.
Genau, es sind so ganz viele Schnipsel, die sich dann irgendwann vielleicht auch teilweise bewusst oder auch unterbewusst zusammenfügen.
Ja, mit Sicherheit sehr viel unterbewusst auch. Definitiv. Ja, so mein Lieblingsthema. Okay, jetzt bist du aber auf die Idee gekommen, irgendwie einen Podcast zu starten, der sich Entwicklungskünstler nennt, also sich mit der persönlichen Entwicklung von Leuten beschäftigt. Wie kam es denn dazu?
Wie kam es dazu? Ja, tatsächlich will ich den Podcast mit dir zusammen starten.
Genau.
Und wie kam es dazu? Wir haben bei einem gemeinsamen Bekannten, den Wolfgang Kierdorf, und über ihn sind wir quasi dazu gekommen, ein Projekt, das Projekt Liberate ins Leben zu rufen. Und das ist auch eine Organisation, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und darüber haben wir uns quasi kennengelernt und ja, dann, weiß nicht, war das irgendwie so ein Hin- und Herspiel. So, wir haben beide gesagt, so ein bisschen, wir wollen gerne einen Podcast starten oder Melanie hatte dann die Idee und dann ist das irgendwie so hin und her gegangen und irgendwie haben wir gesagt, ja komm, warum starten wir nicht zusammen einen Podcast? Und und so sind wir irgendwie dazu gekommen und ich finde es super spannend, einfach dieses Format, was wir uns jetzt vorgenommen haben, so durchzuführen, weil wir spannende Menschen, uns mit spannenden Menschen unterhalten können und quasi so ein bisschen das Medium sein können, damit auch die Botschaft oder die Gedanken der spannenden Menschen auch einfach auch eine breite Masse erreicht. Und das finde ich super spannend, da irgendwie diese Aufgabe zu übernehmen und einfach in dem Bereich zu agieren. Es ist mal ein spannendes neues Projekt und ja, so bin ich dazu gekommen.
Was würdest du sagen, ist der Mehrwert für die Zuhörer, wenn sie unseren Podcast hören?
Der Mehrwert für die Zuhörer ist, ja, dass sie auf jeden Fall an sehr vielen Stellen sich inspirieren lassen können, dass sie sehr unterschiedliche Menschen, die auf unterschiedlichen Ebenen erfolgreich sind oder auf unterschiedlichen Ebenen ihren Platz im Leben gefunden haben, ja quasi nicht zu Gesicht, aber zu Ohren bekommen, weil sie, weil die Interviews hören können und da sich einfach in ganz unterschiedlichen von ganz unterschiedlichen Menschen inspirieren lassen können, unterschiedliche Perspektiven auch auf das Leben, auf Erfolg. Ich glaube, es ist einfach super wertvoll, um auch selber, also erstmal ist es spannend, von unterschiedlichen Menschen das zu hören und auf der anderen Seite auch super wertvoll, einfach mal unterschiedliche Perspektiven an sich rantragen zu lassen und so ein bisschen sein gewohntes Umfeld dahingehend so ein bisschen zu verlassen, sich neue Inspirationen zu holen, um dann vielleicht zu gucken, kann ich das gut selber verarbeiten, bin ich vielleicht selber gerade an dem Punkt, wo ich eher unzufrieden bin und kann da Sachen für mich mitnehmen oder bin ich vielleicht schon auf dem Weg und weiß, wo ich gut hin will, aber beschäftige mich immer jeden Tag nur mit den gleichen Leuten und kriege dann nochmal eine ganz andere Perspektive und betrachte Erfolg nochmal aus einer ganz anderen Perspektive. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so durch spannende Gedanken inspirieren und die jeden in jeder Lebenssituation irgendwie so ein bisschen weiterhelfen können, glaube ich. Und gerade wenn man halt sagt, man will irgendwie so ein bisschen mehr sich weiterentwickeln, wachsen und da ist, glaube ich, auch komplett egal, an welcher Entwicklungsstufe man steht, sondern genau, einfach so ein bisschen, um da weiterzukommen.
Ja, so ein bisschen das eigene Potenzial zu entdecken, vielleicht auch über einen anderen. Ich sag immer, wenn man zu nah vorm Spiegel steht, sieht man sich ja selber nicht. Und ich glaube, wenn man mal sein Leben durch das Leben eines anderen betrachtet, und es ist ja dann möglich, wenn man andere Geschichten hört, hat man immer das Gefühl, boah, das hat jetzt auch irgendwie mit mir zu tun. Und in dem Moment drückt man ja auch so ein bisschen weiter weg vom Spiegel und kann auf sein eigenes Leben nochmal anders schauen und vielleicht sein eigenes Potenzial auch ein bisschen mitentdecken. Das ist ja unser Ziel. Und dann vielleicht auch Inspiration finden, um das eigene Potenzial dann tatsächlich auch zu entfalten.
Oder zu entwickeln.
Genau, das wünschen wir uns sehr für unsere Zuhörer. Wie geht's denn noch dann weiter mit dir? Hast du irgendwie eine bestimmte Vision oder ein Motto? Wofür willst du oder woraufhin möchtest du gern zuarbeiten?
Also ja, im ersten Schritt will ich natürlich jetzt erstmal mich auf den Podcast konzentrieren und auch auf meine beruflichen Tätigkeiten, die mir beide viel Spaß machen. Aber so langperspektivisch habe ich so ein bisschen für mich, glaube ich, will ich mich im Bereich der humanitären Hilfe engagieren. Ich bin da noch gar nicht so ganz konkret, weil ich mich da auch selber noch so ein bisschen offen halten will. Aber ich merke, dass mich irgendwie das Ganze reizt und ich da irgendwie mich gerne im Bereich humanitäre Hilfe engagieren will. Das sprich Menschen, ja, in dritte Weltländern oder Menschen, denen es sehr schlecht geht, vielleicht auch, keine Ahnung, wir haben überall Flüchtlinge auf der ganzen Welt und es gibt ganz viele Menschen, um mich da irgendwie an der Stelle zu engagieren, um da für diese Menschen in so einer krassen Not das, genau, Leben ein Stück weit besser zu machen und denen einfach eine neue Perspektive zu schenken, ja.
Schön, das hört sich echt toll an. Ich bin auch sehr gespannt, was da noch bei dir passiert. Am Schluss unserer Interviews stellen wir immer drei spezielle Fragen und ich würde dir einfach eine daraus auspicken und würde dich gerne fragen, ob es irgendeins oder mehrere Bücher gibt, die dein Leben stark geprägt haben, ob du da was zu sagen kannst.
Ja, also das erste Buch, was mich stark geprägt hat, ich habe vorhin mal erwähnt, ich bin Christ und ich, ja, also und lebe meinen Glauben bis heute aktiv. Und da ist die Bibel auf jeden Fall für mich ein sehr starkes Buch und ich glaube, es ist selbst für Menschen, die jetzt sagen, ich kann mit dieser religiösen Komponente nicht so viel anfangen, trotzdem total wichtiges und starkes Buch, weil es einfach, ja, weil es super viele zeitlose Lebensweisheiten auf jeden Fall mitgibt und ganz viel, was jeder sehr gut auf sein Leben anwenden kann. Und auf der anderen Seite ist es natürlich super spannend, weil man da den christlichen Glauben erfahren kann und ich so einfach in meinem Glaubensleben wachse. Und das ist auf jeden Fall ein zentrales Buch. Und sonst habe ich überlegt, ich glaube, zwei weitere Bücher, die mich noch stark geprägt haben, sind jetzt nochmal aus einer ganz anderen Schiene, aber will ich trotzdem an dieser Stelle gerne erwähnen, sind einmal Glücklich ohne Geld von Raphael Fellmer. Aha. Das ist jemand, das ist was ganz anderes, aber es hat mich trotzdem stark auch gerade nochmal in so meiner, in meinem ethischen Blickfeld stark geprägt. Also es ist jemand, der quasi, weiß gar nicht, der ist auch irgendwie Anfang 30 oder so, lebt in Berlin und lebt oder hat zumindest ganz lange Zeit komplett in Deutschland ohne Geld gelebt, um da und ist auch mal komplett ohne Geld von Niederlanden oder Belgien bis nach Mexiko getrampt und hat da so ganz viele krasse Sachen erzählt und lebt im Endeffekt so diese ganze ethische Komponente an im Zuge von Umweltschutz, Ressourcenverbrauch und allem Möglichen. Und das war einfach, weil es sehr nah am Leben ist und er sehr eindrücklich seine ganzen Erfahrungen da niederschreibt hat, ist das auch ein Buch, was mich sehr stark geprägt hat, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, um sich da nochmal so eine spannende ethische Perspektive zu schaffen. Und das dritte Buch, was mich sehr stark prägt, ist, oder immer wieder, ist das Buch Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie, ist das, glaube ich. Genau. Richtig. Und der schreibt einfach der Titel ist zwar ein bisschen doof, aber er schreibt so ganz grundlegend einfach wichtige Prinzipien für einen gesunden Umgang mit seinen Mitmenschen. Und das kann man jedem nur ans Herz legen, der irgendwie sagt, ich will ein gutes Verhältnis zu meinen Mitmenschen haben und gucken, wie ich da vielleicht noch das eine oder andere rausholen kann. Und das sind so drei Bücher, die mich sehr stark geprägt haben oder auch noch prägen.
Wow, vielen Dank für deinen Input an der Stelle und auch für deine ehrliche Art und offene Art, aus deinem Leben zu erzählen. War auch für mich spannend und waren auch noch neue Sachen dabei, obwohl wir uns jetzt auch schon eine Weile kennen. Auf jeden Fall vielen Dank und in Zukunft werden wir dich dann eher aus einer anderen Perspektive erleben, nämlich aus der die Fragen stellt und nicht so viel von sich erzählt. Aber ich finde es schon auch wichtig für unsere Zuhörer, dass sie wissen, mit wem sie es eigentlich zu tun haben, was wir beide für Menschen sind. Und deswegen wird es in der nächsten Folge dann einfach auch ein Interview von dir über mich geben und vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle und bis bald. Danke.
Ja, bis bald und vielen Dank auch für das Interview von deiner Seite aus.
Ja, sehr gerne. Also, tschüss.
Tschüss.